Hey, schön, dass du eingeschaltet hast bei Inbindung, dem Podcast Nummer 1 für glaubensbasierte Elternschaft. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute im Studio sind Anna Born, Julia Wanicek und ich bin Junita Horch. Wir sind Pädagoginnen und Elternberaterinnen. Und in dieser Folge sprechen wir über das Thema, wenn Wut alles sprengt. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt auf Folgen und verpasst keine Episode mehr. Vielen Dank, dass du dabei bist und lass uns starten. Ja, Mädels, wenn Wut alles sprengt. Wir sind Mütter selber von neurodivergenten Kindern. Und diese Folge ist aus der eigenen Not heraus entstanden und aus der Belastung von in so vielen Familien, die ich kenne, weil da vieles nicht greift, was man sonst an Tipps und Tricks zu hören bekommt, was auch bindungsorientiert ist. Nur es ist, wenn du ein neurodivergentes Kind hast, ist manches einfach anders. Und Wut ist so ein Ding, was einfach noch massiv stärker ist,
genau,
als sonst.
Vielleicht klären wir am Anfang mal ganz kurz für alle, die das uns jetzt noch nicht so lange folgen. Wir haben das Wort hier öfters am Start, neurodivergent. Was heißt das eigentlich? Also Neuro hat immer mit dem Gehirn zu tun und divergent abweichend, also abweichend. Im Gehirn weicht was ab von der Norm oder von der gefühlten Norm oder der, was wir als Norm definieren. Und das betrifft verschiedene Diagnosen, wie zum Beispiel Autismus oder ADHS. Aber auch
Hochsensibilität
ist keine Diagnose, aber da wird auch im Gehirn Reize anders verarbeitet, wahrgenommen, Dinge wirken anders auf den Menschen ein. Und diese, da gibt es ja noch, wir haben auch schon mal eine Folge zur Neurodivergenz gemacht, die könnt ihr euch auch gerne anhören, da sprechen wir noch über weitere Folgen, Ausprägungen, Formen, ja. Formen von Neurodivergenz, genau. Aber alles, was so von der gefühlten Norm abweicht und vieles davon, was man auch mit einer Diagnose belegen kann, das ist Neurodivergenz. Und du hast es gesagt, wir haben alle drei neurodivergente Kinder, genau, in verschiedenen Formen.
Ja, in verschiedenen Formen. Und heute will ich mit euch drüber reden, was passiert bei Wut im Kopf und warum neurodivergente Kinder hier häufig stärker betroffen sind. Also warum die Wut so viel größer ist oder auch der Wutausdruck und was im Alltag tatsächlich hilft. Denn ich glaube, das ist der Punkt, wo es häufig einfach Schmerzen, so viele Familien ratlos sind.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist hier ja, also was passiert im Kopf, aber in der Wut selber ist Einsicht nicht möglich. Also es hilft nicht da, darauf einzureden auf das Kind, weil wir merken oft selber auch als Erwachsene.
Wenn ich wollte gerade sagen, ich bin auch nicht einsichtig in der Wut.
Genau, wenn wir in der Wut sind, dann sagen wir Dinge, die wir gar nicht so meinen, die wir hinterher bereuen.
Ich hasse dich.
Ja. Genau.
Ich will dich nie wiedersehen.
Ja. Und in der Wut arbeitet halt nicht das denkende Gehirn. Das wollen wir uns gleich nochmal anschauen. Mhm. Also es ist nicht der Teil aktiv, der reflektiert und der zuhört und der geduldig ist,
der
die Zusammenhänge versteht, ja, und so das große Ganze sieht, sondern aktiv ist rein dieses Emotionale, das Überlebenssystem, was wir auch schon öfter hier besprochen haben, Kampf, Flucht oder Erstarrung. Jeder Mensch hat da so seine Favoriten, die er dann wählt. Das bedeutet also, Reden reicht in dem Fall nicht. Also es erreicht das Kind nicht. Es hat in dem Moment keinen Zweck. Das haben wir drei als Mütter schon sehr oft erlebt. Und zwar ist es nicht, weil das Kind es nicht will, sondern weil das Kind einfach nicht kann. Also es ist so, als würde jetzt ein heulender Feueralarm hier ausbrechen und die Alarmanlage heult und wir versuchen hier weiter unseren Podcast zu machen oder eine Teamsitzung abzuhalten. Nee, bei einem Feueralarm ist alles auf Notfallmodus und ja, da ist alles chaotisch, anders. Und ich glaube, für viele Eltern ist das so schwer auszuhalten, weil man innerlich denkt, oh, das musst du doch jetzt verstehen, das musst du doch jetzt können.
Bist du alt genug?
Bist alt genug, genau. Oder wir hatten das jetzt schon so oft.
Warum wir haben es doch genau so abgesprochen.
Genau. Oder ich benutze jetzt die richtigen Worte. Warum klappt das nicht? Ja. Aber das passiert halt eben nicht, weil das Gehirn im Alarmmodus ist. Und erst wenn dieser Alarm leiser wird, dann kommt auch das Denken zurück. Aber es braucht seine Zeit. Und erst dann hat auch so Reflexion oder in Beziehung gehen oder das Lernen überhaupt eine Chance.
Genau. Und bei uns Erwachsenen ist es genau das Gleiche. Mhm. Wir sind vielleicht als Erwachsene, zumindest nach außen hin, seltener dysreguliert. Mhm. Wenn wir aber im Erstarrensmodus sind, sieht man das vielleicht gar nicht von außen, dass wir gerade dysreguliert sind. Aber natürlich, wir sind reifer, theoretisch. Deswegen ist es bei uns Erwachsenen vielleicht seltener so. Aber wenn wir im Wutmodus sind oder überfordert, dann sind wir auch nicht einsichtig. Dann kommt auch nicht, da kommt man auch nicht an uns ran, bis wir uns wieder etwas runterreguliert haben.
Ja. Und was es halt so herausfordernd macht, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, ist, dass bei neurodivergenten Kindern kommt ja obendrauf nicht nur, dass sie halt schneller überreizt sind, weil sie so reizoffen sind, sondern auch, dass die emotionale Entwicklung länger braucht. Also, dass sie 2-3 Jahre länger brauchen. Und dann hast du ein 8-jähriges Kind vor dir, das eigentlich emotional eine Reife hat von einem 5-jährigen. Mhm. Und man denkt sich, mit 8 müsstest du das schon können. Oder mit 8 ist es vielleicht auch mir manchmal unangenehm oder peinlich.
Dass du jetzt da so noch aufführst.
Dass du dich da, ja so. Aber das Hirn braucht einfach länger.
Genau.
Und das macht es wirklich herausfordernd. Aber das ist einfach entwicklungstypisch. Und das ist so, dass da können wir einfach nichts dran ändern.
Und ich finde, es nimmt auch Druck raus, weil wir, wenn wir verstehen, das Kind ist noch im Lernen in dieser emotionalen Entwicklung und ist vielleicht noch nicht so weit von dieser Hirnentwicklung, bei diesem Hirnentwicklungsschritt, wie sein gleichaltriger Freund oder so. Oder das Geschwisterkind ist vielleicht ein bisschen jünger, aber emotional in der Entwicklung schon weiter. Das nimmt aber auch so viel Druck raus. Weil mein Kind ist nicht kaputt, das braucht einfach länger.
Das braucht länger, ja. Und es gibt so ein Grundprinzip. Und über das würde ich gerne mit euch reden. Regulation. Also wie funktioniert das? Also es braucht irgendwie Körper und es braucht auch Beziehung. Lass uns mal das bisschen auseinanderfriemeln.
Ja, als erstes braucht Regulation, Bewegung. Ja, weil wenn das emotionale Gehirn aktiv ist, das macht was mit uns. Ja, wir merken es am Körper. Jeder kennt das Gefühl von Wut. Ja, vielleicht wird der Kopf rot oder man spürt auch so eine gewisse Kraft, die man so in sich hat. Also es braucht Bewegung, damit es wieder abflacht. Und gerade bei neurodivergenten oder hochsensiblen Kindern, gefühlsstarken, greifen oft diese ruhigen Methoden nicht.
Also jetzt meditiere mal, oder?
Genau.
Atmen.
Ja. Atmen.
Genau, Atemübungen.
10-10.
Stillsitzen. Das kann sogar den Stress erhöhen bei neurodivergenten Menschen. Und das erleben wir halt oft. Habe ich selbst oft erlebt als Elternteil, irgendwas Ruhiges ausprobiert und das Kind wird dadurch aber noch wütender, ja, und noch angespannter. Wo ich mir denke, okay, jetzt bin ich total hilflos. Jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, was ich machen soll.
Mhm. Genau.
Genau, also Bewegung.
Ja, der Grund dafür liegt einfach im Nervensystem. Nervensystem, weil da braucht es einfach eine entsprechende Reaktion, eine körperliche Rückmeldung. Als Signal ans Gehirn. Und wenn wir eben so im Sympathikus sind, also eher im Kampfmodus, dann ist ganz viel Energie da, die erstmal einfach raus muss. Und bei neurodivergenten Kindern ist halt dieser Sympathikus schnell aktiviert. Und somit kommt auch ganz schnell Überforderung und so, weil sie so reizoffen sind. Und der Vagusnerv ist halt sehr schwach ausgeprägt.
Ja.
Und da braucht einfach lange, bis er anspringt. Er braucht auch noch lange Begleitung, bis er anspringt. Und deswegen braucht es für uns, und das ist auch etwas, was ich von Anfang an gemerkt habe, immer wieder diese bewussten Inseln, wo ich dann schaue, dass der Vagusnerv, der für Ruhe zuständig ist, dass ich auch wieder denken kann, dass ich beziehungsfähig bin, dass ich rücksichtsvoll bin, das braucht immer wieder Inseln, damit das wieder aktiv wird beim Kind. Und das, gerade wenn dein Kind eben so reizoffen ist, häufig ganz viel im Vorfeld, nicht erst in der Eskalation, weil du sagst, in der Eskalation sind diese Ruheinsel, dann geht es nur noch Hauptsache Druck raus. Wir reden gleich auch nochmal, was mache ich, wenn die Wut völlig eskaliert, ja? Da geht es häufig einfach Druck rauslassen. Wie mache ich das am besten? Und deswegen ist es so wichtig, ganz viel Sachen, Inseln einzubauen, präventiv zu machen, damit der Vagus immer wieder anspringt und das Kind immer wieder zur Ruhe kommt.
Ja, und das auch zu üben. Also so wie so regelmäßige Rituale auch zu haben, wo immer wieder Regulation und ja, Aktivierung des Vagusnerv sein kann. Also wo der Körper spüren kann, ich bin sicher. Und es passiert eben nicht über Erklärungen, wenn ich ihm dem Kind sage, du bist sicher, sondern über den Körper, über das Spüren.
Ja, und lass uns mal gucken, was ist denn das, was da wirklich hilft?
Ja, also eine Sache, wir hatten ja schon Bewegungen angesprochen, da ist dieses Heavy Work sehr hilfreich, das propriozeptive Stimulation. Das heißt eigentlich nur, dass du mit deinem Körper etwas machst, etwas bewegst. Dadurch wird der Vagusnerv aktiviert und die Tiefenwahrnehmung angesprochen. Der Körper spürt sich selbst dadurch. Ja, also es kann sein, dass du was Schweres schiebst oder irgendwas Schweres trägst. Und
Möbel schieben für Kinder zum
Beispiel.
Auch
das war bei uns ganz lange. Das Wohnzimmer wurde so häufig umgestellt, so häufig. Und ich habe mich gefragt, warum? Aber das war wirklich so zu beruhigen. Danach war alles super.
Ja, also je schwerer dieser, also je anstrengender es für das Kind ist, gegen so ein Möbelstück zum Beispiel zu drücken, umso schneller geht dieser Reiz einfach direkt ins Stammhirn und dann kommt es in diese Regulation.
Ja. Genau, also der Weg ist über den Körper. Ja, das, dieses, und dann kommt erst das Gefühl und dann kann man auch wieder sprechen, aber erst geht es durch diesen Körper. Und ich finde das auch präventiv super. Also wenn du so diese Inseln einbaust, vielleicht im Alltag des Kindes, wenn du ihm Aufgaben gibst, die es gerne macht, wo es etwas Schweres bewegen kann, schon im Vorfeld, aber auch dann nach dem Wutanfall kann das sehr, oder im Wutanfall sehr hilfreich sein, das zu nutzen.
Ja. Ja, wenn man jetzt nicht sagt, ich will nicht, dass die Kinder gegen die Möbel drücken oder was auch immer, man kann auch gegen die Wand drücken. Also irgendwas, was ein echt, oder man kann sagen,
oder auch gegen, ich habe das häufig so gemacht,
mit den Händen,
Händen aufeinander. Komm, wer ist stärker? Wer schiebt wen aus dem Zimmer? Ne? Genau. Das ist so ein Spiel auch draus machen.
Ja, genau. Ja. Ich meine, man kann auch was Schweres heben lassen, aber da muss man natürlich aufpassen. Wir wollen natürlich nicht, dass die Kinder sich das Kreuz ruinieren, ja.
Ja, aber so Wäschekörbe tragen oder.
Mit irgendwas schwer.
Muss immer wieder einfach die Kraft unter Beweis stellen. Ja. Und das halt niemals als, komm, du regst dich jetzt mal ab. Ich sehe, da ist wieder was, da ist was angestaut. Ne? Da komm, mach, wir drücken jetzt. Sondern nee, mach ein Spiel draus, mach eine Mission draus, lass irgendwie helfen. Aber nicht so unbedingt, wir machen das, damit du dich. Das ist bei Kindern ist schwierig. Verweigern die sich häufig umso mehr. Ja? Was auch hilft, ist Rhythmus.
Ja.
Weil das aktiviert auch den Stammhirn und aktiviert eben den Vagusnerv dann. Mhm. Wir haben so eine, heißt das Therapieschaukel?
Ich glaube schon, ja.
Ja, diese so ganz, ganz eng, das ist so krass, hier habe ich da auch mal rein. Das, du wirst so richtig wie im Mutterleib, so richtig wirklich, ist richtig schön. Wo da einfach ganz viel geschaukelt wird, aber auch diese Enge dann entsteht. Trampolin auch
du
etwas.
Du kannst dich abgrenzen, glaube ich, ne? Weil die so.
Genau, du kannst dich da komplett einlullen, so, ne? Dann sieht dich keiner mehr. Aber diese gleichmäßige Bewegung, manchen Kindern hilft Trommeln, das war bei uns nie so der Fall, dass man da irgendwie, ne? Aber so gleichmäßige Bewegungen, manchmal auch so dieses Hin- und Her-Schaukeln.
Ja, oder mein Kind rennt immer gern von einem Ende des Zimmers zum anderen. Immer wieder hin und zurück und hin und zurück. Also dieses gleichmäßige Hinrennen, Herrennen, dieser Rhythmus, ja, das hilft.
Ja, und je monotoner, desto besser. Also bitte keine neuen Reize mehr oder sowas. Irgendwas ganz Stupides, Langweiliges, immer Gleichbleibendes. Und dann beruhigt sich so langsam wieder das Hirn. Auch manchmal auch Druck. Manche Kinder mögen das auch so ganz, ganz eng doll zu sein, das ist, merke ich bei meinem Kind immer wieder, es kann nicht eng genug sein. Und das gibt Sicherheit, diese Enge. Auch diese ganz festen Umarmungen, liebt es.
Ja, mein Kind quetscht sich in seinem Bett gerne so an die Wand, also oder so in irgendeine Ritze. Also das mag sehr gerne.
Oder eben, was auch bei uns ganz häufig ist, auch dieses Höhlenbauen. Ne? Weil da hast du auch, da bist du auch wieder komplett für dich
alle
eingeschirmt. Das ist eng, alle Reize abschotten und du bist wirklich nur für dich.
Genau.
Und Nähe wirkt dann eben, wenn das Kind es gerade möchte, weil wenn wir merken, hey, komm, ich umarm dich mal so. Nee, es muss irgendwie passen, weil das ist immer so ein bisschen, finde ich so. Die Spannung zwischen, braucht mein Kind jetzt Heavy Work, also wo er wirklich, wo es Kraft rauslassen kann, oder braucht es Ruheinseln, also in der Höhle, ein Kuscheln, ein gemeinsames Buch lesen. Und das ist immer so, okay, was braucht es gerade, damit der Vagusnerv stimuliert wird? Und das kann jedes Mal ein bisschen anders sein.
Und manche Kinder haben auch Favoriten, was sie gern, was bei ihnen gut funktioniert.
Ja. Genau, und es ist eh jedes Kind anders. Auch jedes neurodivergente Kind ist anders. Jedes autistische Kind ist anders. Also da gibt es jetzt kein Rezept, was für alle gilt. Aber das sind jetzt einfach so Anregungen, die wir geben. zum Beispiel, was bei uns gut hilft oder wo wir eine Insel brauchen, ist auf jeden Fall nach der Schule.
Oh ja, ja.
Weil da sind die Ressourcen komplett aufgebraucht und es eskaliert meistens schon
im Auto
ja, auf der Fahrt nach Hause, weil auch noch Hunger dazu kommt und vielleicht noch Pipi machen. Ja. Und dann ist der Frust sehr groß und Kinder haben natürlich den ganzen Vormittag still gesessen, sie haben mitgemacht. Sie haben zugehört und es waren so viele Impulse und Reize, es sind so viele Menschen auch. Und natürlich laugt das einen dann aus und dann hat man schlechte Laune.
Mhm.
Und da habe ich auch gemerkt, was bei uns hilft. Oft fragt mein Kind dann, Mama, darf ich was hören? Ich so, ja, bitte. Und dann hört das Kind was, es spielt und es reguliert sich damit auch runter.
Und es ist ja auch oft so, wenn es dann heimkommt, in die sichere Burg sozusagen. Ja. Jetzt weiß es ja auch innerlich, hier bin ich, ist eigentlich ein tolles Zeichen, hier bin ich sicher, hier bin ich gebunden.
Genau.
Und dann kommt alles raus.
Dann kommt alles raus. Manchmal mache ich das auch so wie du, ne, dass ich dann frage, was brauchst du jetzt? Mhm. Was brauchst du jetzt? Wer will in sein Zimmer gehen? Ne? Bauen, spielen, was auch immer. Ich merke, ihr seid jetzt gerade, ne, dass ich das immer mehr anfange zu thematisieren. Aber nicht so im Sinne von, boah, du bist gerade völlig daneben und du musst jetzt in dein Zimmer gehen sonst, ja, sondern boah,
als Angebot.
So, vielmehr als Angebot immer so für das Kind, weil, und das ist das, was halt das so manches schwierig macht, weil sie riechen Pädagogik gegen den Wind. Mhm. Erlebt ihr das auch so?
Ja, ja, auf jeden Fall. Gerade neurodivergente Kinder, da gibt es auch einen Fachbegriff davor, im Englischen, der heißt Demand Avoidance, also das Vermeiden von Anforderungen, die an einen gestellt werden. Also die gerade neurodivergente Kinder sind da sehr allergisch darauf und merken das sofort, wenn sie eigentlich etwas machen sollen, also wo sozusagen ein erzieherisches Ziel oder was auch immer dahinter steht. Und das ist wirklich extrem. Und das beobachte ich auch im Unterschied zum nicht neurodivergenten Kind.
Ja, auch beim Beispiel, ne, mit Wut zum Beispiel, wenn jetzt ein Wutausbruch ist, dann könnte ich sagen, hör mal her, hier ist ein Kissen, hau hier raus. Ne? Und manchmal muss ich ehrlich zugeben, manchmal bin ich so fertig, habe keine Lust. Ne? Sagen, nimm dein Kissen, hau gegen die Dinge oder weißt du, damit du da die Wut rauslässt. Ja? Aber das Kind merkt, ich mache das für meine Wut. Ja? Wenn ich aber sage, komm her, hier ist das. Du rennst jetzt gegen mich so stark, du kannst, schaffst es mich umzuwerfen.
Ja.
Also ich thematisiere nicht, du bist wütend, wir lassen das jetzt gut aus. Dann ist das ist eine ganz andere Story. Also das Kind springt ganz anders drauf an. Und das macht's einfach herausfordernd, diese Pädagogik, die wir im Hinterkopf haben, die wir aber nicht aussprechen dürfen. Und dass wir das irgendwie trotzdem ins Handeln kommen, aber nicht so, dass das Kind das sofort checkt.
Was ja, ein Unterschied aber an dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, finde ich auch, ist, das eine Mal willst du, dass dein Kind halt sich ein Kissen nimmt und damit irgendwie seine Wut rauslässt. Und das andere Mal ist es mit dir in Beziehung, während es das tut oder in Kontakt. Und das Kind möchte nicht da allein irgendwie, auch wenn es es neben dir macht, ja, es möchte mit dir durch seine Wut gehen. Gerade das neurodivergente Kind.
Genau, und das ist auch ein so wichtiger Punkt, dass sie den Kontakt brauchen in dieser Wut.
Und das ist so anstrengend.
Das ist so anstrengend und auch viel körperlich. Das war immer so meine Erfahrung, ganz viel irgendwie auch Körperkontakt, wo du denkst, ich will keinen Körperkontakt, weil da ist jetzt zu viel Wut drin, weil ich will ja heile bleiben, ne? Aber das Kind braucht trotzdem irgendwie Körperkontakt. Und wie schaffen wir das dann? Dazu begleiten, dass wir alle heil bleiben, dass das Kind schafft, runterzukommen. Deswegen meine Frage an euch, wenn es eskaliert, so richtig worst case, ja, das Kind schreit, es wirft Sachen um sich, weil ich weiß, neurotypische Kinder, also wo das Hirn häufig der Norm entspricht, die haben auch Wutausbrüche. Ja. Nur bei einem neurodivergenten Kind ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Es ist viel heftiger, es ist viel länger, es ist viel massiver, es braucht viel mehr Zeit und es passiert viel öfter.
Mhm.
Habe ich alles genannt? Ich weiß es nicht.
Ich glaube schon.
Aber was macht ihr, wenn es jetzt völlig eskaliert?
Also erstens mal möchte ich dem noch kurz was voranschieben. Wir müssen wir wollen natürlich die Eskalation vermeiden, weil das gerade so heftig ist, gerade bei neurodivergenten Kindern. Aber wir müssen damit klarkommen, dass es manchmal irgendwie schon fast diese Eskalation braucht, um sich zu entladen. Weil wir sonst manchmal auf so Zehenspitzen durch den Tag tippeln, oh ja, nicht zur Eskalation kommen lassen und das und dann mache ich noch das und ich gebe dem Kind vielleicht voll nach und lasse es mir praktisch auf der Nase rumtanzen, nur weil ich nicht will, dass es zur Eskalation kommt. Und dann kommt es doch zur Eskalation. Denke ich mir, das hätte ich mir jetzt sparen können, dann hätte es halt gleich, weißt du, also das ist manchmal so, dass wir es nicht schaffen, das gut umzulenken für das Kind, dass es das irgendwie gut rauslassen kann und sich so regulieren kann.
Also durchbauen, durchkneten, durchschaukeln, durch Trampolin.
Durch Kuscheln, Vorlesen, was auch immer. Dass es nicht klappt und dann kommt es zur Eskalation.
Also es einfach zu akzeptieren, das gehört dazu, das gehört zu unserem Alltag dazu. Und darin auch was Positives zu sehen, wie du gesagt hast, es entlädt sich was.
Mhm, genau. Ja.
Finde ich auch sehr wichtig.
Ja, was mache ich dann?
Was machst du dann?
Also natürlich darf ich mich immer schützen. Ich muss mich jetzt nicht schlagen lassen. Das ist, denke ich, ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Aber es ist tatsächlich unterschiedlich. Manchmal muss ich auch sagen, ich kann nicht mehr. Und wenn mein Partner da ist, mein Ehemann, sage ich, du musst übernehmen oder sowas. Natürlich darf ich auch Hände festhalten oder so, die mich schlagen möchten. Bei uns ist es ganz oft so, was dann wirklich hilft, ist, wenn das Kind, also entlädt sich sehr viel verbal, also dann Verbales nicht zu verbieten, weil dann ein Schimpfwort dabei ist oder so. Dann vielleicht eher das andere Kind zu schützen und es zu sagen, keine Ahnung, das kann vielleicht woanders hingehen oder so, dass es dem Ganzen nicht so ausgesetzt ist, aber das erstmal rauszulassen. Auch an Verbalem, was da kommt. Es ist auch eine Folge, eine Art, wie man sich regulieren kann, wie das rauskommen kann.
Ja, ich finde es auch ganz wichtig, dem einfach auch Raum geben zu lassen, wie du sagst, ob es jetzt Schimpfwörter sind oder mal kurz wüten. Also, dass da auch Raum dafür sein darf, vorausgesetzt, alle sind natürlich heile und sicher.
Mhm.
Ja, das Ding ist, jeder Wutanfall hat ja so einen Höhepunkt, so einen Peak. Mhm. Und dann, also in dem Moment erreichst du dein Kind nicht, das haben wir ja schon gesagt, das muss da erstmal durch. Und danach, erst danach öffnet sich so ein Regulationsfenster.
Mhm.
Und dann kann der Körper das auch mit so annehmen. Was bei uns auch hilft, oder sei, ja, eine Begebenheit erzähle ich mal, wenn ein Kind jetzt wütend ist und die Tür knallt von dem Kinderzimmer und dann weint es da drin. Und dann manchmal weiß man nicht, soll man jetzt hingehen oder nicht. Sobald man reingeht, wird man sofort wieder angeschrien oder so. Und da sagte mein anderes Kind, hat uns dann gesagt, was wir machen sollen. Also wir saßen noch kurz am Tisch, das andere Kind ist Wut in Brand ins Zimmer gerannt und die Tür geknallt und geweint. Und dann sagte das andere Kind, also Mama, wenn ich das immer so mache, dann möchte ich, dass jemand von euch kommt.
Mhm.
Ich so, ja wirklich, aber wenn ich dann komme, dann bist du doch auch wütend auf mich und schickst mich manchmal raus. Ja, trotzdem möchte ich, dass jemand bei mir ist. Und dann habe ich gesagt, gut. Und das ist so, das beobachte ich tatsächlich so. Wir gehen hin, versuchen nochmal zu sprechen, wenn es nicht geht, Zeit lassen, in der Nähe sein oder signalisieren, hey, ich bin da, du kannst zu mir kommen. Auch das, einfach dem Kind diese Sicherheit zu geben, zwischen uns ist alles okay. Ja, ich bin da, es ist alles gut, es geht vorbei und ich gebe dir noch einen Moment, wenn du ihn brauchst.
Mhm. Ja, und in dem Moment, auch wenn es dann sehr heftig wird, also ich mal sagen, hey, hier geht es einfach ums Überleben.
Ja.
Einfach, dann, solange ich mein Kind irgendwie nicht auch anschreie, schlage oder was auch immer, wir überleben. Es wird wieder runterfahren.
Es wird wieder besser.
Durchatmen, es wird, der Sturm geht auch wieder vorbei. Mhm. Es braucht einfach Zeit und neurodivergente Kinder. Es ist einfach echt heftig und da braucht man einen langen Atem.
Und da möchte ich auch sagen, das ist kein Charakterproblem.
Ja.
Sondern die Kinder haben tatsächlich ein Regulationsproblem.
Ja.
Von außen sieht das vielleicht so aus. Das Kind ist schlecht erzogen.
Hm.
Die Eltern haben das Kind nicht im Griff. Nein, die Eltern können überhaupt nichts dafür. Das Gehirn ist einfach im Überlebensmodus immer lang.
Ja, auf jeden Fall. Weil Wut ist bei neurodivergenten Kindern eben kein Zeichen von schlechter Erziehung, sondern eben ein Zeichen von Überforderung. Die sind ständig überfordert. Und deshalb braucht es ganz viel prophylaktisches Handeln, wo ihr Nervensystem immer wieder Unterstützung kommt, sie in einen Ruhemodus kommt, damit es nicht so häufig zu den Peaks kommt, aber es wird kommen.
Ja.
Und da brauchen sie uns. Und wenn es heftig wird, wirklich Unterstützung holen. Kinder, Jugendpsychologie, nicht dafür schämen, weil es ist eine heftige Nummer, ein neurodivergentes Kind immer wieder zu begleiten.
Das war wieder eine Folge von Inbindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir, wenn es weitergeht mit dem Thema alte Prägung, neues Elternsein.